Sie hören eine Sendung von DRS2.
Neun Uhr und sechs Minuten, Zeit für Kontext hier auf DRS2. In der Hansestadt Hamburg läuft das größte städtebauliche Projekt in Europa. Die Innenstadt wird um 40% vergrößert. In einem stillgelegten Hafen entstehen Wohnraum für 12.000 Menschen und 40.000 neue Arbeitsplätze. Der Bau der Hamburger Hafen City ist eine planerische Großleistung von seltenem Ausmaß. Dazu die Sendung von Thomas Kamba.
Hinter der historischen Hamburger Speicherstadt auf dem Gelände des alten stillgelegten Zollfreihafens greifen Dutzende von Kränen in den Himmel, Bagger heben gigantische Baugruben aus, Baumaschinen lärmen, Scharen von Bauarbeitern treiben Spundwände in den lockeren Untergrund oder betonieren Fundamente. Hamburg baut auf einer Fläche von 157 Hektaren die Hafen City. Aus dem ehemaligen Zollfreihafen soll ein neuer Stadtteil werden. Mit einer neuen U-Bahn-Linie, einer eigenen Universität und einem Terminal für die gigantischen Kreuzfahrtschiffe. Auch die Kosten für dieses ehrgeizige Bauprojekt sind gigantisch. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt 6 bis 7 Milliarden Euro, getragen zum größten Teil von privaten Investoren. Ganz im Westen des riesigen Geländes auf einer schmalen Landspitze ragt das Mauergerippe des ehemaligen Kai-Speichers A in den klaren Hamburger Himmel. Hier soll ein riesiger Konzertsaal entstehen, die sogenannte Elbphilharmonie, geplant vom Basler Architektenduo Herzog und Dömeron. Hamburg brauche die Hafencity, sagt Oberbaudirektor Jörn Walter, einer der treibenden Kräfte hinter der Hafencity und oberster Projektleiter.
Für uns ist das natürlich die große Chance, mit einem absolut innerstädtischen Standort im Grunde deutlich neue Impulse für die Gesamtstadt zu entwickeln. Und da sehen wir eine große Chance auch in einem Wettbewerb, der natürlich für uns wie für viele andere Städte durch die Globalisierung nicht einfacher geworden ist, in dem wir eben alle stehen, diesen in einer inhaltlichen Art und Weise auszufüllen, von dem wir glauben, wo sich eben die Thematik der Attraktivität der Stadt sehr stark auch mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit verbindet. Und das ist etwas, was schon eine ungewöhnlich günstige Konstellation ist, die wir hier in Hamburg im Augenblick vorfinden.
In diesem Wettbewerb misst sich Hamburg mit anderen großen Hafenstädten, die ebenfalls um die Gunst der Investoren buhlen.
Barcelona, Rotterdam, Amsterdam als ein Raum, der Kopenhagen, Öresund-Region, das sind so in Europa sicherlich mit uns vergleichbare Orte. Interkontinentalen sind das sicherlich dann eher so Stadttypologien wie Boston, wie Toronto, wie Vancouver. Diese Kategorie von Städten ist jene, die man mit uns vergleichen kann.
In der Liga der ganz Großen, quasi in der Champions League der Hafenstädte, könne und wolle Hamburg aber nicht mitspielen.
In dieser Liga spielen wir ganz ohne Frage nicht, wollen wir auch gar nicht unbedingt, sondern wir sind in jener Liga der Städte, die so zwischen eben 2 Millionen und 3 bis 5 Millionen liegen. Und in der Liga allerdings wollen wir sehr wohl mitspielen. Da meinen auch wir, dass wir uns da gut einbringen können und da auch einiges zu bieten haben. Und das ist schon das Ziel, dass Hamburg dort auch als wettbewerbsfähiger Standort international wahrgenommen wird.
Wie hinter jedem städtebaulichen Projekt steht auch hinter der Hafencity eine Philosophie, die die Grundwerte und Eckpfeiler des Vorhabens definiert. Wie erreichen wir eine gute Durchmischung der künftigen Bevölkerung? Wie verbinden wir den neuen Stadtteil mit der historischen Innenstadt? Das waren wichtige Fragen bei der Hafencity oder auch, wie stark soll und muss sich die öffentliche Hand beim Bau der Hafencity engagieren?
Die öffentliche Hand muss sich gemeinsam mit Privaten engagieren in kulturellen, besonderen Funktionen. Solche großen Stadtteile brauchen besondere Funktionen. Da gehört bei uns die Elbphilharmonie dazu, da gehört die maritime Sammlung, die wir untergebracht haben dort dazu, da gehört die Universität dazu, die Hafencity-Universität, die wir dort ansiedeln, das mögliche Science Center und andere Dinge mehr. Also es braucht auch besondere Nutzungskomponenten an besonderen Orten mit auch besonderen Architekturen.
Die Planung eines kompletten neuen Stadtteils ist auf jeden Fall ein ehrgeiziges Unternehmen, das alle Beteiligten herausfordert. Eine Herausforderung, die Hamburger Stadtplaner angenommen haben. Verantwortlich für die Umsetzung dieser Philosophie ist die Hafen City Entwicklungsgesellschaft GmbH, die zu 100% der Hansestadt Hamburg gehört. Die Hafen City GmbH steuert die Bautätigkeit über das sogenannte Anhandgabeverfahren. Das heißt, ein potenzieller Investor bekommt eine Option auf ein Grundstück, ohne dass er es zunächst kaufen muss. Erst wenn er ein fertiges Projekt vorlegt und dieses dem Grundeigentümer gefällt, kann der Investor das Grundstück erwerben und mit dem Bau beginnen. Für die Grundeigentümerin bringe das Anhandgabeverfahren große Vorteile, sagt Jürgen Bruns-Behrentelk, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hafen City Hamburg GmbH.
Wir haben gemeinsam den großen Vorteil, dass wir zeitlich die Vorhaben in der Hafen City synchronisieren. Und wenn jemand keine ausreichende Performance zeigt, können wir das Grundstück sehr, sehr schnell und formlos entziehen im Anhandgabeprozess. Das wäre anders, wenn wir dieses Grundstück schon verkauft hätten. Da müssten wir über komplizierte, zeitraubende Verfahren das Grundstück zurückerlangen. Auf der Seite der Freien und Hansestadt Hamburg, auf der Seite der Hafen City Hamburg GmbH gibt es ein architektonisch definiertes Produkt in Form eines Gebäudes, das den Qualitäten eines Wettbewerbs entsprechen sollte. Und wir wissen, wenn mit dem Bau begonnen wird, was tatsächlich im Sinne der Gesamtqualität durch das Gebäude hinzugefügt wird. Es steht ja jedem frei, sich in der Hafen City nicht zu engagieren, und wir zwingen niemanden dazu. Insofern ist das ein gesetzter Rahmen, der für beide Seiten nur Vorteile generiert.
Dass dieses spezielle Planungsverfahren tatsächlich gute Architektur mit einer vielfältigen Formensprache hervorbringt, das zeigt ein Rundgang durch den bereits gebauten Teil der Hafen City. Hier im Westen des alten Hafengeländes am Sandtor, am Dallmann und am Kaiserkai stehen rund 2 Dutzend Gebäude mit über 700 Wohnungen und rund 50.000 Quadratmetern Büroflächen, entworfen von renommierten Architekturbüros, darunter Weltstars wie Richard Meyer oder David Chipperfield. Kubische Architektur dominiert das Bild, viele Gebäude haben Auskragungen und reichen mit den oberen Stockwerken bis zur Wasserlinie. Es sind reine Wohn- oder Bürogebäude, in manchen sind aber auch beide Funktionen zusammengefasst. Zwischen die Gebäudekomplexe eingestreut und entlang der alten Hafenbecken finden sich Räume und Plätze, die dem öffentlichen Leben dienen und zum Flanieren oder Ausruhen einladen. Und wie es sich für eine Hafenstadt gehört, sind diese Plätze nach bekannten Seefahrern benannt. Da gibt es zum Beispiel den Vasco da Gama-Platz, die Magellan- und die Marco Polo-Terrassen. An diesem schönen, aber kalten Hamburger Morgen sind allerdings nur wenige Menschen draußen unterwegs. Die öffentlichen Plätze wirken ziemlich verlassen. Im neuen Museumshafen dümpeln historische Segelschiffe vor sich hin. Sie sollen einen Teil der verlorenen Hafenromantik wieder in die Hafen City bringen, was in der modernen Umgebung aber ein bisschen künstlich wirkt. Die Durchmischung von öffentlichem und privatem Raum, das Durchdringen von Wohnen und Arbeiten, sei ein wichtiger Teil der Hafen-City-Philosophie, sagt Jürgen Bruns-Behrentelk.
Es werden keine reinen Wohnstandorte entwickelt oder keine reinen Bürostandorte oder keine reinen Einzelhandelsstandorte, sondern sie werden tatsächlich in Gebäudestrukturen und bezogen auf die Gebäude dann auch in unmittelbarer Nachbarschaft untergebracht, horizontal, vertikal, in den Gebäuden durchmischt untergebracht. Die Wohngebäude kommen nicht als Wohngebäude im Erdgeschoss an, sondern haben wiederum Gastronomie oder Einzelhandel oder Ausstellungsflächen oder Dienstleistungsnutzungen. Und Ähnliches gilt beispielsweise auch für die meisten Büroflächen, wo dann die Unternehmen beispielsweise die Chancen nutzen, im öffentlichen Raum miteinander und mit den Konsumenten beispielsweise, die diese Unternehmen haben, zu kommunizieren.
Menschen ganz unterschiedlicher sozialer Herkunft sollen also den neuen Stadtteil mit Leben füllen. Damit dies gelingt, darf es aber nicht nur große Penthouse-Wohnungen mit dem unverstellten Blick aufs Wasser geben für Leute, die sich diesen Luxus leisten können. Es muss auch Wohnraum geben für Leute mit einem kleineren Portemonnaie. Deshalb gibt es auch unterschiedliche Preise für die Grundstücke.
Wir schreiben Grundstücke für unterschiedliche Nutzungskonzepte aus. Und so haben wir bereits in der ersten Phase 6 Baugenossenschaften gewonnen, die beispielsweise preiswerteren Mietwohnungsbau betreiben. Zweitens haben wir Grundstücke ausgeschrieben für sogenannte Baugemeinschaften. Dort schließen sich Haushalte zusammen. Auch das ist sehr preiswert, weil natürlich die normalen Projektentwicklermargen entfallen. Die haben in der Hafen City sicherlich zwischen 20% und 40% preiswerter gebaut. Und es ist diese Durchmischung verschiedener Nutzungen gleichzeitig mit Luxuswohnen in der Hafen City, die auch eine viel stärkere soziale Durchmischung produziert, als sie in den Neubaugebieten der 60er, 70er oder 80er Jahre der Fall war, in der man sozial geförderten Wohnungsbau betrieben hat, wo durch den sozialen Wohnungsbau innerhalb von 10 oder 15 Jahren eine sehr, sehr starke soziale Entmischung unmittelbar nach der Fertigstellung eingesetzt hat.
Trotzdem sind die Wohnungen in der Hafen City keine Sozialwohnungen und sie sind auch teurer als vergleichbare Wohnungen in anderen Stadtteilen Hamburgs. Das heißt, wenn man in der Hafen City wohnen möchte, muss man über ein höheres Einkommen verfügen, ob man nun eine Wohnung kauft oder sie als Mieter bewohnt. Menschen mit unsicheren Einkommensverhältnissen oder auch Hartz-IV-Empfänger wird man in der Hafen City also nicht finden. Diese Bevölkerungsgruppen wolle man aber auch nicht ansprechen, sagt Oberbaudirektor Jörn Walter, man setze bewusst auf den vermögenden Mittelstand.
Im Grunde ist das ja auch eines unserer Probleme als Stadt insgesamt, dass uns der Mittelstand im Grunde ins Umland vorzieht und wir eigentlich in den letzten Jahren niemals in zentraler Lage diesen Gruppen ein angemessenes Angebot machen konnten.
Und das genau ist einer der Punkte, bei denen die Kritiker einhaken. Die Hafen City werde zu einem Ghetto für Gutbetuchte, sagen sie, und das widerspreche dem Bekenntnis zu einer vielfältigen sozialen Durchmischung. Zu diesen Kritikern gehört auch Klaas Gevroy von der Hamburgischen Architektenkammer.
Was ich aus meiner Sicht ein bisschen zweifelhaft finde, ist die Bewohnerstruktur. Es ist natürlich klar, die Hafen City GmbH oder die Hafen City soll natürlich profitabel arbeiten, soll natürlich die Grundstücke zu guten Preisen verkaufen. Das führt dann im Endeffekt natürlich auch zur Entwicklung dementsprechender hochpreisiger Projekte. Was man zum Beispiel beobachten kann, ist, dass bisher relativ wenig Familien sich hier angesiedelt haben. Das hat natürlich zum einen was mit den Wohnungspreisen zu tun, es hat aber auch ein bisschen was damit zu tun, wie der Wohnraum strukturiert ist. Also aus meiner Sicht gibt es relativ wenig Wohnungen, die für Familien geeignet sind. Familien sind aus meiner Sicht aber gerade die Schicht oder die Gruppe innerhalb der Bevölkerung, die wesentlich zu einer Belebung eines Viertels beiträgt. Das nimmt natürlich dann Strukturen und Menschen, die sich eben hier auch dauerhaft niederlassen, sich mit einem Ort auch identifizieren, ihn sich aneignen. Andere Personengruppen, die hier eben stark vertreten sind, zum Beispiel ältere Menschen oder junge, sehr solvente Menschen, die unter Umständen ganz woanders arbeiten und auch nur ab und zu hier in Hamburg in der Hafen City in ihrer Wohnung sind, sind natürlich keine Gruppen, die nachhaltig zu einer Belebung der Hafen City beitragen.
Dieser Kritik widerspricht der Geschäftsführer der Hafen City GmbH. Es werde im Gegenteil sehr viel für Familien getan. Er verweist auf die neue Grundschule, die im sogenannten Private-Public-Partnership-Verfahren gebaut wird. Das Gebäude wird zwar privat finanziert, aber öffentlich genutzt.
Diese Grundschule fungiert zusammen mit dem Kindergarten im gewissen Sinne als Community Center. Es wird in den Abendstunden genutzt werden, es wird öffentliche Veranstaltungen geben. Der Schulbetrieb wird als Ganztagsschulbetrieb ausgelegt. Der Kindergarten wird neben den üblichen Betreuungszeiten bis in die späten Abendstunden bieten. Insofern kann natürlich ein solches neues Schulprojekt, das auch andere soziale und kulturelle Ansprüche befriedigt, heute einen ganz wichtigen Beitrag leisten zur Integration von Beruf und Familie und gleichzeitig Unternehmen auch qualifizierte neue Arbeitskräfte zuführen, wenn die sozialen Institutionen danach ausgelegt sind. Und das geschieht am Beispiel dieser Grundschule.
Einer der Eckpfeiler der Hafen-City-Philosophie ist die Nachhaltigkeit, der schonende Umgang mit den Ressourcen. Schon allein die Wiedernutzung, also das Recycling des ehemaligen Hafenareals, fällt unter das Prinzip der Nachhaltigkeit. Nachhaltig ist aber auch der Umgang mit der Mobilität. Die Hafen-City sei eine Stadt der kurzen Wege, sagt Jürgen Bruns, Berenthelk.
Die Hafen City ist ein sehr verdichteter Ort, durch den öffentlichen Nahverkehr sehr, sehr gut angebunden. Es wird unter anderem eine U-Bahn gebaut und sie ist eingebunden in ein Verkehrsnetz mit wasserstoffbetriebenen Bussen. Das heißt also, die ökologische Belastung durch eine Verkehrsteilnahme ist sehr gering. Gleichzeitig ist diese Stadt eine durchmischte Stadt. Sie ist daher eine Stadt der kurzen Wege und viele derjenigen, die in der Hafen City leben, arbeiten im unmittelbaren Nahbereich in der Innenstadt Hamburgs. Sie haben viel kürzere Wege, schaffen dadurch beispielsweise ihren zweiten Pkw ab.
Und auch beim Bauen ist man bei der Hafen City der Nachhaltigkeit verpflichtet. Es wurde sogar eine eigene Zertifizierung eingeführt, die über die Standards hinausgeht, die bisher in Deutschland gang und gäbe waren.
Weil wir gesehen haben, dass wir Anreize schaffen müssen für die Investoren, über die bestehenden Richtlinien in Deutschland hinaus nachhaltig zu bauen. Und das umfasst eben nicht nur Energieeffizienz, sondern viele andere Parameter, Baustoffe beispielsweise, aber auch den nachhaltigen Gebäudebetrieb oder die öffentliche Nutzung von Flächen auf den privaten Grundstücken. Diese Landflächen sind natürlich sehr stark aufgewertet worden, sie sind dekontaminiert worden, sie sind saniert worden und dann wieder genutzt worden.
Kritiker Klaas Gevroy macht hinter den Anspruch der Nachhaltigkeit allerdings ein großes Fragezeichen. Weil der neue Stadtteil am Wasser liegt, muss man ihn gegen die möglichen Folgen von Sturmfluten schützen. Sturmfluten, wie sie in Hamburg immer wieder vorkommen können. Und bei diesem Hochwasserschutz setzt man bei der Hafen City auf das sogenannte Warften-Prinzip. Und das sei in keiner Weise nachhaltig.
Man erhöht das Gelände um mehrere Meter, man schüttet es auf. Und das führt natürlich dazu, dass alles, was vorher auf diesem Gelände war, quasi unter diesen Erdschichten begraben wird. Dazu gehören natürlich die Speichergebäude, die es noch gab, die waren vielleicht jetzt nicht so wahnsinnig wertvoll, weil sie aus der Nachkriegszeit stammten. Aber auch die vielen kleinen Spuren, die ja eigentlich die Atmosphäre des Ortes ausgemacht haben. Also dazu gehört Kopfsteinpflaster, Hafenbahngleise, Kräne und so weiter. All diese Dinge sind natürlich auch verschwunden. Und nun versucht man eben hinterher wieder eine maritime Atmosphäre herzustellen, indem man Pontons installiert auf dem Wasser für einen Museumshafen und andere Maßnahmen.
Aber auch mit Blick auf den Klimawandel könne nicht von Nachhaltigkeit gesprochen werden.
Man hat sich ja einmal für eine bestimmte Höhe des ganzen Geländes entschieden und das ist im Durchschnitt 7,50 Meter über normal Null. Im Zuge des Klimawandels wird aber auch Hamburg von immer höheren Sturmfluten betroffen sein. Und es stellt sich natürlich die Frage, wie nachhaltig ist eigentlich dieser Sockel von 7,50 Meter? Werden wir damit in 50 Jahren eigentlich auch noch auskommen?
Das große Problemkind für die Planer der Hafen City ist die Elbphilharmonie. In einem Informationspavillon in der Nähe der Baustelle wird den Besuchern dieses gigantische Projekt vorgestellt.
Auch die Elbphilharmonie ist wesentlich auf bürgerschaftliches Engagement zurückzuführen. Das Unternehmer-Ehepaar Helmut und Hannelore Grebe.
Aus einem ausgehöhlten alten Speicher, einem dieser wenigen Speicher notabene, die noch auf dem alten Hafenareal stehen, aus diesem alten Speicher soll nach den Plänen der Basler Architekten Herzog und Dömeron ein riesiges Konzerthaus werden, das sich dereinst mit den Konzertsälen in Sydney, Berlin und London messen soll. Die Elbphilharmonie ist ein ehrgeiziges Bauprojekt, das kostenmäßig inzwischen völlig aus dem Ruder läuft. 250 Millionen Euro sollte der Bau ursprünglich kosten, inzwischen hat sich der Betrag beinahe verdoppelt. Man rechnet mit einer Kostenüberschreitung von 150 bis 200 Millionen Euro und das Ende der Fahnenstange ist noch nicht abzusehen. Einen großen Teil der budgetierten Kosten trägt ein privater Sponsor, einen Teil übernehmen Stadt und Land Hamburg. Wer für die immensen Mehrkosten aufkommt, das ist im Moment noch unklar. Die Elbphilharmonie sorgt in Hamburg jedenfalls für erhitzte Gemüter und heftige Diskussionen. Die einen tun sie als überrissenes Prestigeobjekt ab, die anderen jubeln sie als neues Wahrzeichen hoch. Als Wahrzeichen, das den Aufbruch Hamburgs in die Moderne symbolisieren soll. Von einem Verzicht auf die Elbphilharmonie, wie er da und dort auch gefordert wird, wollen die Promotoren der Hafencity aber nichts wissen. Der oberste Hamburger Stadtplaner Jörn Walter spielt die Probleme herunter.
Im Moment sind wir in einer Phase, wo wir ein bisschen mit Mehrkosten zu kämpfen haben, mit all den Problemen, die daran hängen, im politischen Raum, im tatsächlichen, um die Finanzierung sicherzustellen. Ich bin und bleibe aber der festen Überzeugung, erstens, dass wir das schaffen werden und zweitens, dass es sich am Ende für Hamburg gelohnt haben wird. Ich bin fest überzeugt, dass die Generationen nach uns danach nicht mehr fragen werden, sondern sagen werden, schaut, was die zustande gebracht haben.
Zuversichtlich gibt sich auch Jürgen Bruns-Behrentelk von der Hafencity GmbH. Bei ihm sind allerdings zwischen den Zeilen leise Bedenken wahrnehmbar.
Die Elbphilharmonie selbst, und das ist unstrittig, ist ein herausragendes Projekt für Hamburg, für die nächsten 100 Jahre, für die Hafencity. Insofern können wir mit 2 Jahren Verzögerung leben. Was ich als Steuerzahler natürlich nicht gerne sehe, sind die deutlich höheren Kosten, die dabei zu tragen sind. Ich hoffe, dass sich das im Rahmen hält.
Bis heute ist etwa ein Drittel der Hafencity gebaut. Im Moment ist man am neuen Überseequartier mit dem modernen Terminal, wo dereinst die großen luxuriösen Kreuzfahrtschiffe anlegen werden. Die Entwicklung geht dann weiter ostwärts auf die andere Seite des alten Magdeburger Hafens Richtung Elbbrücken. Dort sollen dann unter anderem die neue Hafencity-Universität und das Science Center entstehen. 10 bis 15 Jahre wird es noch dauern, bis der neue Hamburger Stadtteil fertig gebaut ist, es sei denn, die Finanzkrise mache diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung. Das sei tatsächlich ein Unsicherheitsfaktor, sagen die Promotoren. Möglicherweise müsse man dann eben das Entwicklungstempo oder auch die Ansprüche den neuen Gegebenheiten anpassen. Klaas Gevroy von der Hamburger Architektenkammer, der kritische Begleiter des Hafencity-Projekts, plädiert jetzt schon für eine Denkpause.
Ich glaube, es wäre jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt, mal einen kleinen Schnitt zu machen, eine kleine Zäsur und darüber nachzudenken und auch wirklich offen und öffentlich zu diskutieren, ist das, was wir bisher gemacht haben, eigentlich der richtige Weg oder gibt es vielleicht auch das eine oder andere, was vielleicht geändert werden sollte? Also da denke ich, muss man in späteren Bauabschnitten auf jeden Fall gegensteuern. Es gibt jetzt schon ein paar Ansätze, dass man Genossenschaften und Baugemeinschaften integriert. Das ist bisher in den bisherigen Bauabschnitten leider viel zu wenig der Fall und in den weiter östlich liegenden Gebieten sollte man das auf jeden Fall ausbauen.
Denn diese weiter östlich liegenden Hafenareale bieten die dazu nötigen Voraussetzungen.
Sie haben nicht mehr diese prädestinierte Lage, diese absolute Lagegunst wie die westliche Hafencity. Man ist etwas weiter von der Innenstadt entfernt. Es gibt auch nicht mehr immer nur dort diese wunderbaren Wasserlagen. Also das heißt, man könnte dort vielleicht auch andere Ansätze verfolgen, die vielleicht auch nochmal eine ganz andere Form von Urbanität und Lebendigkeit in die Hafencity bringen.
Auch andere Kritiker finden, eine Denkpause, ein Marschhalt beim Bau der Hafen City sei angebracht, um zu überprüfen, ob man mit dem Projekt auch auf dem richtigen Weg ist. Bei aller Kritik, allen Unwägbarkeiten und Unsicherheiten für Hamburgs Oberbaudirektor Jörn Walter ist klar, dass die Hafen City seine Stadt stark verändern wird.
Also davon bin ich ganz fest überzeugt. Das wird vielen erst richtig klar werden, wenn diese Hafen City erstens vollständig bebaut ist und dann vielleicht auch noch 10, 20 Jahre existiert. Im Grunde dreht es Hamburg schon um. Eine Innenstadterweiterung heute über eine Größenordnung, also sie um die Hälfte zu erweitern, führt zu völlig anderen Beziehungen in der Innenstadt allein. Es führt zu einem völlig anderen Gewicht der Innenstadt im Verhältnis zu unseren Bezirken, aber auch der Bedeutung in der Gesamtregion. Und es verleiht natürlich Hamburg ein zusätzliches Profil neben den Qualitäten mit unserem Binnenalsterraum und anderen schönen Seiten, die wir in der Innenstadt schon haben, das Kontorhausviertel und viele andere Stichworte könnte ich benennen, bringt es sicherlich nochmal eine ganz neue und zusätzliche Facette dazu, von der ich einfach fest überzeugt bin, das wird auch Hamburg in der Gesamtwahrnehmung nach außen und von Ferne her betrachtet völlig anders dastehen lassen, als das heute der Fall ist.
Denn nur wenige Städte erhalten die Chance, sich quasi neu zu erfinden. Hamburg hat mit der Hafen City diese Chance und die kühlen hanseatischen Kaufleute sind wild entschlossen, sie auch zu nutzen.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.
Hafen City Hamburg. Das war eine Sendung von Thomas Kamba.